Jede Generation, das ist meistens so, so Jahrgänge von 10, 12 Jahren, manchmal 15, die sind durch gemeinsame Erlebnisse, gemeinsame Erfahrungen in Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und so geprägt worden. Und die Generation X hat natürlich auch bestimmte Themen den Zettlern mitgegeben, teilweise aber auch aufs Auge gedrückt. Und da wehrt sich die Zettler-Generation, weil die einfach sehen, sorry, liebe Eltern, sorry, Oma, sorry, Opa, wir leben in einem anderen Setting. Die Generation Z interessiert nicht, mein Unternehmen gibt es seit 100 Jahren. Das wäre bei vielen Unternehmen, gerade so aus dem Mittelstand, Employer Branding. Uns gibt es seit 100 Jahren. Ihr müsstet doch jetzt magnetisch von mir angezogen sein. Nee, die Generation Z sagt, herzlichen Glückwunsch. Wunderbar, dass es sich seit 100 Jahren gibt. Und dann fragt sie, und was habe ich jetzt davon?
Herzlich willkommen im Impulsgeber-Mittelstand-Podcast von Haufe X360. Mein Name ist Oliver Gewald und wir sprechen hier einmal im Monat darüber, was im Mittelstand von morgen wichtig sein wird. Heute ist Dr. Maike Terstiege zu Gast. Sie ist Wirtschaftspsychologin und berät Unternehmen unter anderem im Umgang mit Generationenkonflikten. Dabei weiß sie auch, wie die Gen Z tickt und was Unternehmen tun können, um gezielt junge Menschen anzusprechen. Warum ihr dabei auf keinen Fall andere Generationen vernachlässigen solltet und was ein bunter Generationenmix für Unternehmen bringen kann, das erfahrt ihr heute im Impulsgeber-Mittelstand-Podcast. Maike, wir sprechen heute über die Gen Z, aber auch über Generationenkonflikte. Wo nimmst du in deinem Alltag, losgelöst vom Berufsleben, wahr, dass junge Menschen gerade vielleicht Dinge ein bisschen anders lösen, als ältere Generationen sie lösen würden?
Du hast ja angefangen mit Generationenkonflikten und die Generationenkonflikte, weil junge Menschen immer mehr Sachen hinterfragen, Strukturen, Prozesse hinter Hierarchien, das kriege ich tatsächlich jeden Tag mit. In meinem Alltag, in meinem Job natürlich, aber auch in meinem Privatleben. Im Job natürlich, weil ich mich forschend, aber auch beratend zu dem Thema, mit dem Thema beschäftige, mich mit den Generationen, aber gerade auch den jungen Leuten, Generation Z, auch ein bisschen mit Generation Y beschäftige. Auf der anderen Seite im Alltag, weil ich einfach Mentorin bin und ganz intensiv Reverse Mentoring mit jüngeren Leuten oder jungen Leuten mache. Und da sehe ich schon, wenn ich den Tipps gebe, sagen die, cool, danke Maike, ne, Erfahrung, Senior Expertise und Co., Wertschätzung hoch 10. Auf der anderen Seite sagen die dann, hast du schon mal gedacht, dass du vielleicht auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen hast? Ha. Und da merke ich dann schon, okay, ist vielleicht mal gar nicht so uncool, dieses Hinterfragen von den jungen Leuten auch zu wertschätzen und nicht nur zu bashen. Und das ist etwas, was ich definitiv im Alltag in den Medien mitbekomme.
Warum interessiert dich dieses Thema so?
Das Thema hat mich eigentlich mal aus einer Marketingperspektive interessiert, aber auch aus einer menschlichen. Also ich bin Wirtschaftspsychologin und ich bin neugierig auf Menschen. Ich mag Menschen, ich finde Menschen cool und Menschen aber auch sehr herausfordernd und Menschen ändern sich. Und deswegen, das war eigentlich schon immer auf meiner Agenda als Marketingberaterin, als Agenturmensch und Co. Auf der anderen Seite habe ich dann aber auch gesehen, okay, Menschen, auch junge Menschen sind ja jetzt nicht nur Marketing-Zielgruppen, sondern auch HR-Zielgruppen und so weiter und so fort. Und vor allen Dingen sind sie Mitmenschen. Die umgeben mich, die umgeben uns alle einfach, ne, 24/7 mehr oder weniger. Und deswegen gibt das ganz, ganz viele Anknüpfungspunkte für mich, mich mit dem Thema zu beschäftigen, weil ich das einfach spannend, interessant und auch mehr wertschöpfend finde für mich. Man lernt dazu, wenn man sich mit jüngeren Generationen, mit anderen Generationen auseinandersetzt.
Du hast es gerade gesagt, das sind auch vor allem Mitmenschen und nicht nur einfach nur Zielgruppen.
Absolut.
Ist es überhaupt sinnvoll, Menschen in qua Geburtsjahr in Cluster einzuteilen? Geht das überhaupt? Ist das fair?
Sagen wir mal so, es muss ja nicht unfair sein. Es kann ja absolut zum Vorteil gerieren, ja, dass ich in einer bestimmten Generationenzielgruppe Schublade sitze. Da habe ich mich teilweise ja auch bewusst selber reingesteckt. Aber fangen wir mal vorher an. Die Frage ist mehr als legitim und nachvollziehbar. Und die höre ich auch wirklich nicht das erste Mal. Was ist denn das überhaupt mit diesem Generationending? Gibt es Generationen? Und das finde ich so interessant. Über Generationen, Generation X, Generation Babyboomer und Co. spricht man schon ganz, ganz lange. Logisch, die gibt's ja auch schon mal, ne? Ein paar Jährchen, ein paar Jahrzehnte. Also kann man schon länger über die sprechen. Wenn man über die Generation Babyboomer und X gesprochen hat, war es aber eigentlich nie in Frage gestellt worden, gibt es denn Generationen?
Ja.
Das ist eigentlich erst seit der Generation Z zum Thema geworden. Dieses Generation gibt's nicht, was ist das für ein Mumpitz etc. pp. Ne? Und diese Schubladendenke ist nicht fair oder inadäquat oder was auch immer. Und da kann ich einfach nur zu sagen, vielleicht sollte es auch erstmal so ein bisschen gemeinsames Aufklären geben, was heißen Generationen und was ist Generationenforschung. Generationenforschung, ich mache einen ganz kleinen Exkurs.
Gerne.
Geht einfach nur darum, dass sich schon ganz viele schlaue Menschen, Männer, Frauen, diverse etc., mit dem Thema Generationen, Jahrgänge und so weiter auseinandergesetzt haben und da echt schon geforscht haben. Das heißt, da gibt es echt Datenmaterial, Zahlen, Daten, Fakten zu, die valide, reliabel und Co. sind. Es gibt Generationen. Weil, und was ist es? Jede Generation, das ist meistens so Jahrgänge von 10, 12 Jahren, manchmal 15, die sind durch gemeinsame Erlebnisse, gemeinsame Erfahrungen in Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und so geprägt worden. Meine Generation, ich bin zum Beispiel Generation X, als Teenager habe ich Tschernobyl, ne, im Fernsehen miterlebt und das prägt eine Generation. Generation heißt aber nicht, und dann höre ich auch mit dem Exkurs auf, dass innerhalb einer Generation wir nicht mehr Individuen sind und dass wir alle wie ein Ei dem anderen gleichen. Wir sind immer noch Individuen, nur haben wir innerhalb von bestimmten Geburtenjahrgängen gemeinsame Erlebnisse und aus der Nummer, aus dem roten Faden kommen wir nicht raus.
Der Exkurs darf durchaus noch weitergehen, weil da würde ich gerne noch mal reingehen, wie solche Prägungen dann speziell entstehen. Also du hast jetzt gerade von Tschernobyl zum Beispiel gesprochen und von politischen Einflüssen. Gibt es auch andere Einflüsse, die dafür sorgen, dass Babyboomer so sind, wie sie sind oder die Gen Z ist so, wie sie eben ist? Ich denke da an Social Media, ich denke an Sozialisierung, Erziehung auch von vorherigen Generationen, die dann eben jüngere Generationen heranziehen. Was spielt da alles rein?
Vielfältig. So, fangen wir mal bei einem Punkt an. Das eine ist natürlich Politik. Wir haben unterschiedliche Generationen, die sich unterschiedlich intensiv zum Beispiel mit Demokratie, politischem Geschehen, Engagement auseinandersetzen und einigen, denen das in Anführungszeichen ein bisschen egaler ist. Und da darf ich meine Generation teilweise auch mal so ein bisschen mit einbeziehen. In der Generation der Babyboomer, da war gerade so Flower Power Zeit oder auch Nachkriegszeit, da war das politische Engagement, auch der Aufbau von Demokratie, gar nicht das Verteidigen, sondern überhaupt mal das Aufbauen und das Füreinstehen ganz, ganz groß. Wir Xler haben uns auch politisch engagiert, ne? Gerade auch in Richtung Atomkraft und Co. und so weiter, also ganz viele Themen. Auf der anderen Seite gab es da etwas weniger Baustellen als, jetzt kommen wir zu heute, als die es heute gibt. Und dementsprechend gerade Generation Z, aber teilweise auch Generation Y, hat natürlich mehr Ansatzpunkte, Baustellen oder auch Nöte, wo sie sagen, okay, das sollten wir uns vielleicht mal politisch Gedanken machen oder vielleicht auch auf die Straße stellen und Co. Nicht auf die Straße kleben, das ist ein anderer Schnack, sondern auf die Straße stellen. So, ob mit Plakettchen, Regenbogenflaggen oder was auch immer, ne? Das ist auch absolut legitim. Das Soziale, gesellschaftliche hat natürlich auch was damit zu tun. Die Generation Z zum Beispiel, die ist aufgewachsen unter Eltern oder mit Eltern, nicht unter Eltern, sondern mit Eltern, die aus der Generation X meistens kommen. Mhm. Teilweise ein bisschen Babyboomer-Einfluss. Und die Generation X hat natürlich auch bestimmte Themen den Zettlern mitgegeben, teilweise aber auch aufs Auge gedrückt. Und da wehrt sich die Zettler-Generation, weil die einfach sehen, sorry, liebe Eltern, sorry, Oma, sorry, Opa, wir leben in einem anderen Setting. Ich wachse als Generation Z in einem anderen Umfeld auf, politisch, gesellschaftlich, klimatechnisch etc. pp. Und ich muss einfach auch mal Sand ins Getriebe streuen, Sachen hinterfragen und einfach nicht nur immer zuhören und Ja sagen.
Entstehen durch diese Reibung dann Vorurteile?
Die Vorurteile entstehen meines Erachtens und meiner Erfahrung nach an ganz anderen Stellen. Die entstehen sehr viel vom Hörensagen, die entstehen sehr viel von Gebäsche in der Presse, weil es einfach ein unbeschreiblich herrliches rotes Tuch für viele Leute ist. Schlechte Nachrichten über die doofe Jugend, über die wir mal so herrlich herziehen können. Und die Vorurteile beruhen auch teilweise sehr, sehr häufig auf Themen wie Einzelerlebnisse. Mhm. Vorurteile kommen nicht immer von ungefähr. Manchmal bewahrheiten sich auch Vorurteile. Kommen wir wahrscheinlich nachher noch drauf zu sprechen. bei allen Generationen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, Vorurteile sind auch dazu, geklärt zu werden, zu lösen und einfach auch mal sich selber zu hinterfragen. Urteile ich jetzt gerade über die anderen Generationen, über die Jungen und die Älteren? Oder ist das so eine Vorurteilskiste, die sich da mal im Kopf abspielt? Ne? Muss man auch manchmal so ein bisschen einen Schritt zurück machen und vielleicht versuchen, ein bisschen objektiver zu sein?
Vielleicht hilft unser Gespräch ja heute, dass man da ein bisschen objektiver dran geht. Lass uns mal über diese Vorurteile sprechen. Welche Vorurteile nimmst du wahr, wenn du mit Unternehmen sprichst, wenn es um die Gen Z geht?
Gar nicht mal unbedingt Vorurteile. Nehmen wir mal den Begriff zur Seite, weil der so extrem natürlich negativ belastet ist. Wir nehmen jetzt auch mal statt Vorurteile vielleicht das Synonym Befürchtungen, was vielleicht nicht tausendmal besser ist, weil das was mit Angst zu tun hat. Ja. Aber viele Unternehmen, egal ob auf Mittelstands- oder Konzern-, Großunternehmensebene, haben einfach Befürchtungen, oh mein Gott, die Zettler kommen, ja, die Zoomer. Was machen wir jetzt mit denen? Die sind ja so schwierig. Obwohl die vielleicht noch wenig Erfahrungen damit gemacht haben, vielleicht auch gute Erfahrungen, aber die denken, oh, vielleicht war das nur eine Ausnahme und der Rest ist schräg und strange und herausfordernd, sei es drum. Also es gibt viele Befürchtungen. Welche Befürchtungen es gibt, ist das Thema Work-Life-Balance, Logo. Das ist ein Dauerthema. Sehr viele Unternehmer oder Arbeitgeber haben einfach ich sage es nochmal, Befürchtungen, dass es nicht um Work-Life-Balance bei der Generation Z geht, sondern um Work-Life-Life-Life-Balance. So, ne? Also ich glaube, das Thema ist klar geworden. Und da, ich versuche es gleich aufzulösen oder werde es auflösen, geht es mehr darum, einfach zu verstehen, die wollen arbeiten, die können arbeiten und die wollen sich auch einbringen, die Zoomer. Nur eben nicht 24 Stunden am Tag und schon gar nicht 25. Ja. Und dementsprechend geht es denen wirklich um Balance. Und deswegen sollten wir bei diesem Vorurteil, bei dieser Befürchtung oder was auch immer viel mehr Wert auf den Begriff Balance, Gleichgewicht legen. Die wollen einfach nur 50% arbeiten, 50% Privatleben. Und das finde ich jetzt gar nicht so unsmart.
Ja? Das war ja auch im Wahlkampf immer wieder die Debatte. Also Friedrich Merz hat ja zum Beispiel immer wieder gepredigt, wir arbeiten zu wenig. Und dann gab es Gegenstimmen aus der Gen Z, zum Beispiel Yael Mayer, der ist Gründer von einer Gen Z- und Recruiting-Agentur, für die, die ihn nicht kennen.
Absolut.
Der hat gesagt, wir arbeiten schon, aber nicht genug nach Gen Z-Regeln. Mhm. Also nach agiler Arbeitsweise, freie Zeiteinteilung. Wie vereinigt denn die Sichtweisen?
Es geht in erster Linie da dann sehr, sehr stark in das nächste Thema Generationenmix. Werden wir uns wahrscheinlich auch noch drüber unterhalten.
Ja.
Da geht es ganz, ganz stark darum, einfach mal Fronten entweder nicht entstehen zu lassen zwischen den Generationen innerhalb von Unternehmen, beziehungsweise Fronten abzubauen. Kein Silo-Denken irgendwie, ne, möglich zu machen. Gerade was Sie, Yael Mayer und der Joe Dietrich, da regelmäßig posten zur Generation Z, finde ich erfrischend erleuchtend und ich als Generation Z, X, muss definitiv zu sagen, ja, das ist smart, das finde ich gut, was die sagen und das hätte ich in deren Alter vielleicht auch mal wissen sollen. Ja, also da kann man sich sehr, sehr viele Scheibchen von abschneiden. Kann ich für alle älteren Generationen definitiv raten, von Y über X bis Babyboomer. Sei es drum. Also, es geht darum, Generation Z sagt, wie gesagt, wir können und wollen reinklotzen, nur eben wann wir wollen und wo wir wollen. Und da geht es sehr, sehr stark um Arbeitszeitsouveränität und um Arbeitsortsouveränität. Das ist ein Thema gerade, das die Zoomer sehr auf der Agenda haben. Es gewinnt aber auch an Relevanz bei allen anderen Generationen. Ich möchte arbeiten, möchte was erreichen, möchte mich sinnvoll betätigen, will auch Karriere machen, will vielleicht auch ein gescheites Gehalt haben, ne? Auch nicht ganz unwichtig. Aber eben wann ich will und wo ich will. Und bei Herrn Merz etc. geht es eben um eine sehr, in Anführungszeichen, Retro-Denke. Mhm. Die ist legitim, die ist nachvollziehbar, aber die ist halt retro. Und dementsprechend geht es bei jüngeren Arbeitnehmern, die vielleicht mal Arbeitgeber werden, sehr, sehr stark darum, dass sie in erster Linie einfach sagen wollen, wir arbeiten effizienter vielleicht, smarter, weil wir arbeiten digital, wir nutzen KI, wir wissen manchmal auch besser, wie es besser, schneller, optimierter geht. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir einfach brav auf unserem Popöchen auf dem Bürostuhl sitzen, von 9 bis 18 oder wann auch immer Uhr.
Ja. Was schätzt du an der Gen Z? Ist es genau diese dieses Bewusstsein über Work-Life-Balance, wir nennen es jetzt einfach nochmal so, oder gibt es andere Aspekte, die dich auch vielleicht überrascht haben?
Überrascht tut mich ständig immer irgendwas. Und ich muss sagen, also ich bin wirklich auch gerade aus meiner Generation eine absolute Verteidigerin der Generation Z. Ich versuche da echt Verständnis zu schaffen. Nicht nur als Beraterin, sondern wirklich auch in meinem Freundeskreis, in meinem Netzwerk etc., auch auf LinkedIn. Ja, ich trete sehr für die ein. Heißt aber nicht, dass ich zu allem Ja und Amen sage, was die so machen, tun und was sie wollen. Also einige Sachen befremden mich auch. Einige Sachen sind mit einer gesunden Hybris gesegnet. Einige Sachen sind gaga, strange, was auch immer. Sei es drum. Das ist menschlich. Was ich richtig, richtig gut finde, ist, dass sie Sachen in Frage stellen. Ja, also manchmal vielleicht ein bisschen overdone. Sie sind eben so im Sesamstraße-Modus, sage ich, und das ist nicht despektierlich, nicht abwertend gemeint, sondern sie fragen dauernd, wieso, weshalb, warum. Bei allem, was bei drei nicht auf dem Baum ist. Und das ist manchmal vielleicht ein bisschen too much und auch irritierend für Ältere oder für Vorgesetzte auch zeitraubend oder zeitintensiv. Auf der anderen Seite ist das super, wenn sie eben nach dem Warum fragen. Warum machen wir das so? Geht es nicht auch anders? Wäre es anders nicht smarter? Warum haben wir denn die Deadlines? Warum machen wir das in der Teamzusammensetzung? Man kann ganz viele Warums im Leben fragen. Und das machen die. Und die wollen tatsächlich auch noch antworten. Die fragen ja nicht, um einfach nur zu nerven und zu stören, sondern weil sie Sachen besser machen wollen. Und weil sie sagen, naja, vielleicht ist die Welt jetzt, wie sie ist, die ist schon ziemlich gut, aber halt auch nicht mehr perfekt. Und vielleicht könnten wir unseren Beitrag geben, da wieder ein bisschen, ne, mehr produktives Öl ins Getriebe zu gießen, mit unseren Sand in Getriebe fragen.
Ist das auch die Haltung oder die Erwartungshaltung, mit der die Gen Z dann in den Arbeitsmarkt eintritt? Also wir haben jetzt gerade wir erleben die Zeit, in dem die Gen Z das erste Mal auf die Arbeitswelt trifft, immer wieder. Und da treffen ja, kennen wir alle aus unserer ersten Berufserfahrung, Realität und Utopie so ein bisschen aufeinander. Da mussten wir alle durch, so auch gerade eben die Gen Z. Mit welchen Erwartungen kommt ein Generation Zettler in ein Unternehmen rein und auf was trifft er da häufig?
Ich habe für mich immer so ein paar Schlagworte für die Generation Z abgespeichert und unter denen ich die so in meinen positiven Herzensschubladen verhafte. Das ist einerseits das Thema Sesamstraße. Wieso, weshalb, warum? Ich frage immer, warum, ob es nicht noch besser geht. Super. So, damit kommen die ins Unternehmen. Das ist einer Punkt. Und die denken in diesem Modus einfach auch, dass sie Fragen und Antworten bekommen und dass sie mitbestimmen können und vor allen Dingen, dass sie gefragt werden, dass sie gleichwertige Teammember sind etc. Das heißt, die kommen in diesem Modus in das Unternehmen und denken, okay, im Elternhaus, in der Familie habe ich relativ viel mitbestimmt. Ich wurde immer gefragt, was ich will, was ich nicht will. In meinem Freundeskreis, in der Schule, in der Ausbildung, an der Uni auch. Dann geht das ja so weiter. Da fängt das Thema Science Fiction und Utopie an, weil das nicht unbedingt was mit Hierarchien, Arbeitsleben, Strukturen und Co. zu tun hat. Das heißt, einige Arbeitgeber sollten vielleicht da versuchen, den Generation Z-Lern entgegenzukommen. Nicht alle Wünsche von denen zu erfüllen, aber es geht einfach nur um Kompromisse finden, entgegenkommen. So, das ist das eine, worauf die Generation Z trifft. Dieses, du wirst nicht immer gefragt, du darfst nicht immer mitbestimmen.
Top-down quasi, wenn man es so ein bisschen runterbrechen will.
Um es mal hart 80er auszudrücken, aber absolut korrekt, absolut korrekt. Dann das zweite ist, ich klassifiziere sie sehr, sehr gerne als Systemspringer und Snowflakes. Diese Begriffe liebe ich, weil sie treffen das einfach sehr stark und das irritiert auch die Menschen sehr stark, gerade Arbeitgeber.
Die müsstest du kurz erklären, die Begriffe.
Und genau das hatte ich vor. also Systemspringer, da geht es darum, dass sie eben das, was wir eigentlich schon gesagt haben, sehr laut sind, sehr fordernd, wollen mitreden, mitbestimmen. Und es ist keine Generation, denen man sagen kann, so, du bist neu im Unternehmen, neu im Team, du hältst erstmal die Füße still und in ein paar Monaten kannst du mitreden. Kommt bei denen nicht so gut. Auch so ein Satz wie Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Ne? Würde ich vielleicht bei der Generation allgemein auch nicht mehr sagen. So, das heißt, dass die eben nicht nur mitbestimmende etc. auftreten im Unternehmen, sondern dass die auch einfach die Stimme erheben. Das finde ich gut, das finde ich nicht gut, so sollte man das machen, das sollte man nicht machen und Co. Und eben plötzlich auch noch sagen, ich habe andere Vorschläge und vielleicht sollten wir das Rad einfach mal neu erfinden. Das heißt Systemsprenger. Sie kosten mehr Zeit, sie wollen mehr Antworten etc. pp. Das Snowflake sind sie parallel. Das heißt, einerseits treten die sehr hart auf, sind hart drauf. Und man denkt oft, wenn man mit der Generation Z gerade so mit jüngeren Arbeitnehmerinnen zu tun hat, denkt man sehr, sehr oft, wow, haben die ein Selbstbewusstsein. Respekt. Ja. Manchmal einen Tacken zu viel. Und dann merkt man, oh, wenn man die ein bisschen angeht, im Positiven oder Negativen, wenn man da einfach mal intensiver ins Gespräch kommt, merkt man, die sind mit einem verdammt weichen Kern ausgestattet teilweise. Das heißt, sehr sensibel, vielleicht manchmal ein bisschen mimosig, schnell zu verschrecken und Co. Und das ist etwas, worauf relativ viele im bisherigen Leben drauf Rücksicht genommen haben. Lehrer, Ausbilder,
Eltern.
Eltern, Großeltern selbstverständlich, Freunde und natürlich auch in der Kita und so weiter. Und dann merkten die im Arbeitsleben, meine Vorgesetzten und meine KollegInnen, die machen das nicht. Ja? Die nehmen nicht immer Rücksicht, dass ich ein Sensibelchen bin und dass ich vielleicht mit Kritik nicht sofort so gut umgehen kann. Und das ist natürlich dann auch sehr verschreckend für die und komplett irritierend wiederum für die älteren Generationen, die mit denen arbeiten.
Ja. Um jetzt nicht zu philosophisch zu werden, aber ich würde den Gedanken gerne aufmachen. In jedem Spannungsfeld entsteht dann ja aber irgendwie immer Fortschritt. Wenn zwei Seiten aufeinandertreffen, dann muss es ja in einer normalen Welt, sage ich jetzt mal, irgendwo einen Kompromiss geben, der dann vielleicht die progressiven und die konservativen Gedanken irgendwo vereint. Mhm. Wie wichtig sind junge Generationen generell, um die Arbeitswelt voranzubringen?
Also wir werden nicht zu philosophisch und auch nicht zu pathetisch, aber das ist ein Thema, das einfach auch mal unter diesen jetzt noch ein P philanthropischen Gesichtspunkten gesehen werden muss. Also wir würden ja stillstehen, wenn wir immer nur im eigenen Saft schmoren mit unseren eigenen Generationengedanken. Und deswegen ist das ja gut, wenn mal so ein produktiver Zündfunke aus jüngeren Generationen dazu kommt. Die älteren Generationen fanden die jüngeren schon immer doof. Ja, das ist anscheinend Naturgesetz, Gesellschaftsgesetz, so ist es. Das wird sich auch in 100 Jahren nicht ändern. Oder wenn wir in 10 Jahren nochmal über Generationen sprechen, wird es vielleicht die Generation Z geben, die über die Generation Alpha lästert. So ist es. So. Ja. Dementsprechend, um jetzt auch mal faktischer zu werden, es gibt mittlerweile von einigen Unternehmensberatungen und von einigen Forschungsinstituten etc. einfach Studien dazu, dass es unbeschreiblich produktiv ist, wenn verschiedene Generationen zusammenarbeiten, altersdiverse Teams und Co., wo einfach Senior-Expertise mit einer Frischdenke zusammenkommt, weil das eine Problemlösungsfähigkeit, Kompetenz steigert, weil das Innovationsfähigkeit, Innovationspotenzial steigert. Also da gibt es tatsächlich auch Zahlen, Daten, Fakten zu. Mhm. Finde ich wunderbar.
Heißt, zusammengefasst, durchaus wertvoll, die Gen Z im Unternehmen zu haben. Ist ja auch so, dass es irgendwo dann auch die Zukunft ist, die man sich damit sichert. Mhm. Demografischer Wandel etc. ist uns allen nicht fremd. Mhm. Jetzt bedingt das natürlich, dass man die Gen Z auch für sich attraktiv macht und wirbt aktiv. Mhm. Mhm. Welchen Fehler siehst du häufig, wenn Unternehmen versuchen, die Gen Z anzusprechen?
Fehler, ja, sagen wir mal so, ganz viele Stolpersteine und ganz viele, ehrlich gesagt, Fettnäpfe, wo einige Unternehmen echt kopfüber mit Anlauf reinspringen, ja, also unglaublich. Nennen wir mal so ein paar Stolperfallen, Fehler und Fettnäpfe. Also ein Fettnapf, um nur einen ersten zu nennen, ist definitiv so eine klassische Stellenanzeige. Eine Stellenanzeige für die Generation Z funktioniert nicht, indem ich so ein Anforderungsprofil mache mit ungefähr 115 Anforderungs-Bullet Points, das musst du mitbringen, da musst du perfekt sein und Co. Und dann mache ich 5,5 Benefits und das kriegst du dafür. Das ist ein Geben und Nehmen. Und rein vom Platz her, wenn wir rein über Bullet Points in der Stellenanzeige sprechen, digitale Stellenanzeige übrigens, ja, ne? Nicht in der FAZ. So, dann sollte ich da schon ein Gleichgewicht finden, dass ich sage, ich habe Bock auf dich, Generation Zettler. Und ich biete dir auch das davon, das musst du liefern, aber ich liefere auch als Arbeitgeber. Das ist ein definitiver Punkt. Weiterer Punkt ist Corporate Influencer und letztendlich Employer Branding. Die Generation Zler, die gucken sich Arbeitgeber als Marken an. Die gucken sich an, wer arbeitet da, wie sind die drauf, was machen die, was hätte ich da zu tun, mit wem würde ich arbeiten, wer wären meine Vorgesetzten, wer waren meine KollegInnen und Co. Und dann macht es natürlich Sinn, Content Marketing zu machen, Employer Branding zu machen, Employee Engagement zu machen. Ich hau jetzt alle nacheinander raus, die Buzzwords, die aber ernst gemeint sind. Und natürlich auch, wie gesagt, das Thema Influencertum ganz weit nach vorne zu bringen, weil das für Authentizität und Glaubwürdigkeit steht. Ich kann eine super PR-Kampagne machen, wie ich als Arbeitgebermarke bin, wenn ich aber auf Insta, für Jüngere auch auf TikTok und für in Anführungszeichen Ältere auf LinkedIn einfach performe, wie ich als Arbeitgeber bin, ist das natürlich ein super Punkt. Aber wie gesagt, ein Geben und Nehmen. Die Generation Z ist nicht unbedingt in der Bittsteller-Fraktion, sondern die wissen, was sie wert sind. Und die wissen auch, dass es einen demografischen Wandel und einen Fachkräftemangel und in Zukunft irgendwann auch einen Führungskräftemangel gibt.
Was du gerade gesagt hast, passt ganz gut zu dem, was ich gestern gelesen habe, witzigerweise. Die Titelstory hier in der Sonntagszeitung war: Es sind so viele Lehrstellen unbesetzt und die jungen Menschen, die müssen einfach wieder einen Schnuff mehr arbeiten, wie wir es halt gerade eben schon hatten. Und da ging es auch darum, wie können Unternehmen denn junge Menschen ansprechen? Und da war der Grundtenor, einfach nur die richtigen Kommunikationskanäle wählen, dann läuft das schon. Heißt, ich mache jetzt ein bisschen TikTok und ein bisschen Instagram und dann fliegen mir die jungen Menschen quasi zu
ins Unternehmen. Magnetisch, ne?
Ich stelle mir das ein bisschen schwierig vor, weil ich glaube, da geht es auch viel um Glaubwürdigkeit. Erstens, wie vermittle ich die? Und zweitens, wie wichtig ist die für die Gen Z?
Es geht um Glaubwürdigkeit, es geht um authentisch sich darstellen, aber vor allen Dingen geht es um Kommunikation mit Mehrwert. Was heißt das? Das kommt ganz klassisch aus Marketing und sollte jetzt mittlerweile auch im Employer Branding oder im Personalmarketing angekommen sein. Wenn ich mit der Generation Z spreche als Arbeitgeber und ich stelle mich da, dann sollte ich irgendwas über mich erzählen, was die Generation Z interessiert. Die Generation Z interessiert nicht, mein Unternehmen gibt es seit 100 Jahren. Das wäre bei vielen Unternehmen, gerade so aus dem Mittelstand, Employer Branding. Uns gibt es seit 100 Jahren. Ihr müsstet doch jetzt magnetisch von mir angezogen sein. Nee, die Generation Z sagt, herzlichen Glückwunsch, wunderbar, dass es sich seit 100 Jahren gibt. Und dann fragt sie, und was habe ich jetzt davon? Also es ist ein Perspektivenwechsel. Ich erzähle eben nicht, dass ich eine Firmentradition oder was auch immer habe. Das erzähle ich nebenbei, sondern ich erzähle, weil es mich seit ein paar Jahrzehnten oder seit einem Jahrhundert gibt, hast du diese und diese Vorteile, wenn du bei mir anfängst zu arbeiten. Wenn du Member of the Team bist, dann hast du nämlich eventuell einen sicheren Arbeitsplatz, weil es mich schon seit 100 Jahren gibt. Ich werde wahrscheinlich nicht, ne, morgen vom Arbeitsmarkt verschwinden. Dann haben wir über 100 Jahre wahrscheinlich viel Expertise aufgebaut. Und du bist doch neugierig, du willst doch lernen und, und. Es geht um einen Mehrwertperspektivenwechsel. Ich erzähle dir nicht ein Blumenkohlohr in Richtung, was ich schon immer dir mal irgendwie erzählen wollte und dich eigentlich langweilt, sondern ich erzähle dir, what's in it for me? Was hast du davon, wenn du bei mir einen Arbeitsvertrag unterschreibst?
Heißt, die üblichen Benefits müssen wir eigentlich so ein bisschen neu denken. Also der berühmteste Benefit unter der Gen Z
fängt mit O an.
Genau, fängt mit O an und hört mit Obstkorb auf. Genau, der Obstkorb und kostenloses Wasser. Und wir haben sogar Parkplätze. Wir müssen also anfangen, Benefits wieder mehr als Mehrwerte zu sehen, ziehe ich daraus. Und wirklich, aber Mehrwerte für den Arbeitnehmer vor allem und nicht das, was wir uns als Unternehmen vielleicht als Mehrwert definieren oder als Benefit definieren.
Ja, also absolut, ist aber auch nochmal ein Unterschied zwischen Benefit und dem, was ich beim Employer Branding erzähle. So, also das eine, das hatten wir eben, ich muss aus einer Perspektivenwechsel machen und gucken, was ist denn wirklich schmackhaft, so dass ich super, super sexy, super attraktiv als Arbeitgebermarke für die Generation Z bin. Und das erzähle ich in Stellenanzeigen, das erzähle ich auf Insta, auf TikTok etc. pp. So. Das andere ist Benefits, die ich in Stellenanzeigen, in den verschiedenen sozialen Medienkanälen, aber natürlich irgendwann auch im Interview präsentiere. Und da geht es darum, einfach mal zu gucken, was ist denn super generisch? Was ist austauschbar? Was bietet jeder? Und wo kann ich wirklich Benefits bieten, die dir was bringen? Wenn ich zum Beispiel ein Unternehmen bin, was bisher mit kostenlosen Parkplätzen geworben hat, das ist super. Wissen wir alle. Gerade, ne, wenn du in Berlin etc. pp. Arbeitest, ist ein Parkplatz Gold und Geld wert. Das Bringt aber nichts, wenn ich vielleicht eine Generation Z-Zielgruppe anspreche, das kann ich ja analysieren, die öffentlichen Verkehrsmittel aus Nachhaltigkeitsgründen, aus Klimaschutzgründen bevorzugt. Dann sind mir die kostenlosen Parkplätze sehr, sehr wumper. Genauso geht es mit dem Kaffee, Wasser etc., ob das generisch ist oder einen Mehrwert bietet und Co. Also Benefits sollten einfach auch nochmal aus der Arbeitnehmerperspektive analysiert werden, aus der Zoomer-Perspektive. Einfach die Brille von den Zettlern aufsetzen, ganz easy.
Klingt jetzt natürlich für dich sehr, sehr easy, aber wie schaffe ich das? Also wie ziehe ich mir diese Brille auf?
So, da hilft Kommunikation normalerweise, indem ich mich mit Generation Z-Menschen unterhalte. Ich habe ja meistens schon irgendwie den einen oder die andere im Unternehmen. Und dann sage ich einfach mal, sag mal, was macht denn dich glücklich? Was ist für dich austauschbar? Was findest du eigentlich komplett egal? Was ist dir Wumpe? Was ist dir wichtig? Das ist schon mal echt ein guter Ansatz, um herauszufinden, okay, wenn das den Mitarbeiterinnen aus der Generation Z gefällt, dann könnte das auch zukünftigen gefallen. Und dann gibt es, um einfach einen Bogen zu spannen, natürlich auch die Möglichkeit, das zu erforschen. Da gibt es das Thema Marktforschung. Es gibt genügend Dienstleister, die sich einfach damit auseinandersetzen und sagen, lieber Arbeitgeber, um mit dir deine Marke aufzubauen, deine Arbeitgebermarke, gucken wir uns einfach mal eine Generation Z-Fokusgruppe an oder machen Einzelinterviews und. Das, was man normalerweise im Sales, im Marketing und Co. macht, kann man natürlich auch hervorragend repräsentativ aussagekräftig im Personalmarketing mit der Generation Z machen. Und dann findet man schon raus, Pain Points, Profilierungspunkte und so weiter.
Was natürlich auch wir haben es vorhin schon mal so ein bisschen anklingen lassen, ein ganz wichtiges Thema ist, wenn es um die Generation Z, Gen Z geht, ist das Thema Führung. Wie ich die Gen Z, das klingt jetzt falsch, wenn ich sage anfasse, wie ich die Gen Z angehe als Führungskraft, wie ich mit ihr umgehe. Mhm. Ist es als Führungskraft überhaupt ratsam, mich oder mit jeder Generation anders umzugehen und mich speziell auf eine Zielgruppe, auf eine Generation so einzulassen?
Ja, man könnte dann als Vorgesetzter natürlich irgendwann auch irre werden, ja, weil ich praktisch nur noch in Sozialisations- oder Sozialstudien bin. Frage ist mehr als legitim. Also fangen wir erstmal an mit der Generation Z, weil die den größten Perspektivenwechsel im Leadership oder im Vorgesetztensein hat, definitiv. Für die Generation Z, die wollen mitbestimmen, die sind laut, die sind Systemsprenger, Snowflake, Sesamstraße, die sind sehr komplex. Und dann haben die, surprise, surprise, natürlich auch keine deutlich andere Sichtweise, wie der ideale oder die ideale Vorgesetzte ist. Das ist nämlich nicht jemand, der mir irgendjemand, ich sage es jetzt extra so böse, Befehle zubellt und ich sage, ja, Chef, wird gemacht. Mhm. Sondern das ist jemand, der mich wohlwollend, wertschätzend fordert und fördert. Der Mentor, Mentorin ist, der oder die Coach ist und der mich einfach begleitet und mich immer in die nächste Stufe mitgeleiten will, der Potenzial in mir sieht, der mich auch challenged, aber der letztendlich auch sehr, sehr viel erklärt, Feedback gibt, mich nicht ständig kritisiert, auch mal positiv kritisiert und Co. Da sieht man schon, das ist nicht der klassische Chef aus den 70ern oder 80ern. Und das ist natürlich hart für die Generation Z, wenn sie sieht, das Arbeitsleben ist dann doch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, so mit Chefe sein und Co. Und für die Vorgesetzten ist das natürlich etwas, wo man denkt, ach Gott, ist das zeitintensiv und die wollen alles erklärt bekommen und dann soll ich auch noch Rücksicht nehmen und ständig Feedback geben. So, das ist das eine. Und dann kommen wir zu den anderen Generationen. Die anderen Generationen sind definitiv so, die kommen teilweise zu kurz. Und das sieht man sehr, sehr stark. Ich in meinem Netzwerk, aber auch wenn man sich die Medien anguckt, wir alle stürzen uns auf die Generation Z. Das ist gut, das ist wichtig, weil die sind komplex, die sind auch im positiven Sinne kompliziert. Aber dabei vergisst man als Führungskraft, als Arbeitgebermarke oder als Unternehmen sehr, sehr häufig mittlerweile, dass es auch noch eine Y, eine X und eine Babyboomer gibt. Und dementsprechend, ja, als Führungskraft, um auf deine Frage zurückzukommen, solltest du dich mit allen Generationen beschäftigen, aber mit allen gleichwertig. Weil sonst kommt eine zu stark durch und die anderen drei zu kurz. Und das ist uncool. Ja. Und das merkt man mittlerweile in den Unternehmen auch.
Lass uns den Gedanken mal noch kurz zur Seite schieben. Wir merken uns den und knüpfen da gleich wieder dran an, weil ich würde gerne das ganze Thema Gen Z noch abrunden durch einen Aspekt, den wir bisher noch gar nicht angesprochen haben. Und das ist Loyalität. Es gibt Studien, in denen erhoben wird, dass ungefähr meistens die Hälfte, meistens sogar mehr, der Gen-Z-Arbeitnehmenden erwägt, im nächsten halben Jahr den Job zu wechseln. Heißt, schon so ein bisschen innerlich gekündigt haben. Wir bemerken, dass bei der Gen-Z, wenn wir auf die Verweildauer in jeweiligen Unternehmen blicken, durchaus, dass die immer kürzer wird. Weil jetzt erfülle ich all das, ich gehe als Führungskraft auf die Gen-Z ein, ich mache super Employer-Branding, ich höre die Gen-Z und gehe darauf ein. Und trotzdem kündigen sie dann. Ist Loyalität im Berufsleben in der Gen-Z überhaupt möglich?
Ja, also was ist Loyalität? Die sind in erster Linie sich selbst gegenüber loyal. Ihren Plänen, ihren Zielen, ihren Werten. Und da können wir drüber werten, darüber können wir in Anführungszeichen richten und Co. Das können wir doof oder und kacke oder richtig gut finden. Das ist nun mal so. Das werden wir denen auch nicht austreiben. Das ist auch, ja, wäre auch komplett unangemessen. Deswegen, sie sind so, wie sie sind. Sie sind loyal sich selbst gegenüber und dementsprechend etwas illoyaler Arbeitgebern gegenüber, wenn sie nicht den Werten der Generation Z entsprechen und nicht den Plänen und Zielen der Generation Z entsprechen. Daher kommt die Illoyalität. Ich sehe als Generation Z-Mensch, hier werden nicht meine Werte geteilt, ich habe mir das anders vorgestellt, ich habe ganz andere Ziele im Leben. Und dann gucke ich einfach, woanders ist das Gras verführerischer, grüner, meine ich. Manchmal ist es das aber auch teilweise. Und auf dieses Spiel lassen die sich eben ein. Und das, was meine Generation beispielsweise noch erlebt hat, dass einem Jobhopping vielleicht vorgeworfen wird, weil man eben nicht 10 Jahre oder bis zur Rente beim Arbeitgeber bleibt bei einem und demselben, das ist für die Generation Z absolut nicht existent, das Wort Jobhopping, sondern die sagen, ich habe so viele Optionen im Leben und auch im Job, ich wäre doch doof, wenn ich nicht alle nutzen würde und einfach wirklich versuche, mich irgendwo durchzubeißen, wenn ich sehe, woanders bei einem anderen Arbeitgeber ist es besser. Jetzt ist es so, dass natürlich verständlicherweise diese Onboarding, Rekrutierungskosten, Employer Branding, das Einarbeiten und Co., das kostet Zeit, das kostet Geld, das kostet Ressourcen. Und dann wirst du natürlich als Arbeitgeber auch wieder an den Rand des Wahnsinns getrieben, wenn ich sage, okay, Verweildauer von 2 Jahren, wow, da explodieren natürlich die Ressourcen. Und dann muss man aber einfach sagen, es ist so. Die werden wahrscheinlich sich vom Thema Loyalität zumindest in jungen Jahren nicht groß ändern. Aber das ist ja ein Geben und Nehmen. Das heißt, also wenn ich nach 2 Jahren wieder welche verliere, kommen ja woanders wieder welche her. Die denken, bei mir ist das Gras grüner und saftiger. Ja, also es ist ein Win-Win, ein Austauschgeschäft, ein Give and Take und Co. Ja. Und das Zweite ist, auch die Generation Z wird tatsächlich älter, vielleicht ein bisschen gesetzter, sieht vielleicht doch, dass das Leben nicht wirklich immer ein Ponyhof ist und nicht sein kann und vielleicht auch nicht sein muss und Co. Also ich will jetzt nicht sagen, denen werden auch noch die Flusen ausgetrieben. Da bin ich weit von entfernt, weil das sind nicht nur Flusen, die im Kopf haben. Die sind verdammt vernünftig sehr häufig. Aber vielleicht ein paar überbordende Erwartungen sagen die vielleicht auch, vielleicht muss ich mal ein bisschen realistischer werden mit zunehmenden Jahren.
Kann man sagen, dass wir vielleicht bislang im Prozess, bis die Gen-Z in die Arbeitswelt eintritt, zu lieb und zu sensibel mit der Gen-Z umgegangen sind?
Nee.
Sprich Eltern, Schule, Sozialisierung etc.
Okay, da bin ich komplett dabei. Zu lieb, zu nett, eine Frage. Vielleicht sind wir einfach nur lieb und nett mit denen umgegangen, weil wir sie lieb haben. Ne? Als Eltern, als Großeltern, als Freunde und Co. Ne? Ist ja auch mehr als legitim. Gleichzeitig sieht man aber, und da gibt es Studien zu, wobei, da gibt es Studien zur Generation Alpha, die werden, kleiner Spoiler, nämlich noch heftiger als die Generation Z, ne? Gerade was Arbeitgebertum angeht oder Arbeitnehmertum angeht. So, also es gibt Studien zur Generation Alpha, die sich aber auch ein bisschen auf die Generation Z beziehen, wo man sagt, okay, einige Eltern, Großeltern und andere Stakeholder, ne, so im Sozialisierungsprozess, haben ganz einfach sehr lieb und nett den Modus gegenüber der Generation Z gewählt, weil sie sagen, dann habe ich Ruhe im Karton, dann habe ich nicht eine weitere Baustelle, dann ich habe heute einfach keine Kraft mehr oder schlichtweg keine Ressourcen und keinen Bock mehr, mit meinen Kiddies zu diskutieren, sondern sag, mach. Du darfst mitbestimmen, du willst das, dann mach das und Co. Das heißt, es kommt mittlerweile so ein bisschen raus, dass dieses Lieb und Nett auch einfach nur darauf basiert, dass die älteren Generationen ganz viele Baustellen, ganz viele Stressfaktoren im Leben haben und dann sehr, sehr häufig einfach als Anti-Baustellen-Mechanismus den jüngeren Leuten, den Kids, den Kindern einen Freifahrtschein in vielen Sachen gemacht haben. Und das kommt dann als lieb und nett rüber.
Was rätst du denn Unternehmen, die jetzt vielleicht auch in der Arbeit mit dir auf dich zukommen und sagen, Maike, wir möchten uns auf die Gen Z einstellen, weil das ist die Zukunft. Und wir möchten die gezielt und wirklich mit Fokus ansprechen.
Also, was wir ja schon hatten, ist das Thema, überlegt mal eure Benefits, überlegt mal eure Anforderungen etc. pp. Dann überlegt eure Kanäle und überlegt deutlich mehr Ressourcen und vor allen Dingen teilweise auch wirklich einfach schlichtweg Budgeten und Know-how in das Thema Employer Branding zu setzen. Zudem beschäftigt euch vielleicht einfach mal mit der Generation Z. Also redet nicht nur über die oder sagt nicht nur, ach, die soll mal gefälligst zu uns kommen, sondern versucht in den Austausch zu gehen. Versucht euch einfach mal mit jungen Leuten direkt zu beschäftigen, Desk Research zu denen zu machen, um einfach die zu verstehen. Zudem ist es auch super, super wichtig, dass nicht nur HR so ein gewisses Generation Z-Know-how aufbaut, sondern natürlich auch die Menschen, die später mit denen arbeiten. Weil die haben dann ja in Anführungszeichen 365 Tage, 24 Stunden mit denen zu tun. Deswegen wäre das schon gut, dieses Generation Z-Wissen einfach auch in Teams reinzubringen, bei Vorgesetzten reinzubringen und Co. Heißt aber nicht, dass ich meinen bestehenden Mitarbeitenden aus älteren Generationen so ein Brainwash verpasse. Das ist die Generation Z und wir alle tanzen nach deren Musik. Nee, sondern es ist einfach nur, ich sollte als Arbeitgeber versuchen, bei meinen Teams und gerade auch bei den Führungskräften so ein Verständnis aufzubauen, damit die ein Gefühl für bekommen, wie weit muss ich denen entgegenkommen, wie weit will ich denen auch entgegengehen und wo müssen die vielleicht auch Kompromisse machen? Also weil die Generation Z kann Kompromisse machen. Ja, die wissen schon, dass das nötig ist und auch wie das geht.
Den letzten Gedanken wollte ich mit der Frage eigentlich ein bisschen aus dir rauskitzeln. Nämlich, ist es überhaupt ratsam, sich nur auf die Gen Z einzustellen?
Nee, ist es nicht. Und das Thema hatten wir ja eben so in einer Nuance. Wir holen es wieder zurück am Rande. Und zwar dieses komplette Konzentrieren auf die Generation Z. Generation Z ist die Zukunft. Ja, Kinder sind unsere Zukunft. Aber wir haben ja auch eine Gegenwart. Und dementsprechend ist das natürlich super, super wichtig, dass wir die anderen Generationen nicht vergessen. Und das ist, wie gesagt, ein ganz heftiges Thema, weil einige Generationen sich mittlerweile mehr oder weniger bewusst oder mehr oder weniger laut auch auf die Hinterfüße im Unternehmen stellen und sagen, hallo, mich gibt's auch noch. Und wir haben im Moment 4 Generationen auf dem Arbeitsmarkt. Wir haben teilweise in Unternehmen 4 Generationen, die parallel miteinander, teilweise gegeneinander, wie auch immer arbeiten. Wir haben die Babyboomer noch, aber die sind ja noch ein paar Jährchen aktiv. Vorgesetzte, Kollegen, Kolleginnen und Co. Also wäre schon ganz cool, auch mal die anzugucken, was die so wollen und was man aus denen und mit denen noch machen kann. Dann haben wir Generation X, ja, die sind ja auch noch ein paar Jährchen, Jahrzehnte am Start. Die Generation Y sowieso, die dann natürlich auch in das Thema Führungskräfte demnächst oder jetzt schon reingewachsen ist. Und die Generation Z und dann kommen, wie gesagt, die Alphas demnächst um die Ecke. Das heißt also, wenn ich ein richtig smarter Arbeitgeber bin, sage ich, ja, ich ziehe mir Generation Z-Know-how, guck mir aber auch die anderen an, um da einfach auch wirklich einen produktiven Kompromiss zu machen, um möglichst viele Bedürfnisse in Einklang zu bringen und nicht nur mich auf eine Zielgruppe zu konzentrieren. Generation Z ist Zukunft, aber wir haben halt auch Gegenwart und die ist gar nicht mal so unwichtig.
Jetzt möchte ich da mal ein Gedankenexperiment aufmachen und die hängt mit der Zielgruppe zusammen. Mhm. Ich bin eine Marke, die eine Zielgruppe hat, die ausschließlich aus Gen Z oder vielleicht sogar Alpha besteht. Mhm. Macht es dann nicht Sinn, diese Zielgruppe insofern, dass ich die Zielgruppe so gut wie möglich verstehe und mir auch nur Know-how aus dieser Altersklasse ins Haus hole. Mhm. Verstehst du, wo ich mit der Frage hin möchte?
Ich verstehe die Frage und wir gehen gemeinsam den Weg, wo du hin möchtest.
Sehr gut.
Ja, also wenn ich eine Marke bin, die Generation Z Fokus hat, dann macht es natürlich Sinn, da Spezialist hoch 10 zu werden und Expertise hoch 20 zu gewinnen. Nehmen wir mal als Beispiel, was du vorhin sagtest, hier Yael Mayer, Joe Dietrich mit ihrer Beratung SIEM. Ja, das ist eine Beratung, die sich ausschließlich eben auf Employer Branding, Marketing, HR etc., hast du nicht gesehen, auf die Generation Z konzentriert. Das ganze Team von denen besteht nur aus Z-Lern. Super. Sehr stringent, lässt sich so gut vermarkten. Den muss ich auch nicht erklären, wie die Generation Z funktioniert. Das ist deren DNA. Dann nehmen wir eine Marke wie Snox. Das ist so Generation Y und Z. Die machen ein extrem, also die machen Sockenunterwäsche und Co. Und die machen ein extrem exzellentes Employer Branding. Die sind auf LinkedIn unter anderem aktiv, hast du nicht gesehen. Ja. Und da siehst du auch nur diese Generation und sagst, okay, da wird ein Schuh draus, das ist glaubwürdig hoch 10. Ja. So, und jetzt können wir mit der Frage weiter in die Reise gehen.
Die beantwortet eigentlich, deine Antwort beantwortet die Frage eigentlich schon wunderbar. Ich sehe sie so ein bisschen bejaht. Und,
tendenziell, ja.
Gut, genau. Ja. Jetzt gibt es aber trotzdem die Gefahr, ich bin wie die meisten Marken nicht irgendwie total auf Gen Z und Gen Alpha spezialisiert und muss deswegen verschiedene Generationen, gerade im Mittelstand, im Unternehmen vereinen. Vielleicht auch häufig Familienunternehmen, wo wir das ja ganz krass haben, diese Generationenkonflikte, vielleicht schon in der Führungsebene. Wenn ich solche Brandherde habe zwischen Generationen, wie äußern die sich im Alltag?
Ja, also die äußern sich dann wirklich so dieses klassische Grummeln in Meetings, dieses klassische Zusammenglucken an der Kaffeeküche, in der Kantine etc., wo man sieht, hier bilden sich Silos. Hier wird nicht miteinander gesprochen, sondern übereinander. Hier werden komische Blicke geteilt. Also dieses ganz klassische, wenn man sich nicht mag, man mag sich nicht, weil man sich nicht versteht. Also das Äußern ist nicht anders als früher, ne? Wenn sich irgendwo Silos oder Gruppen oder Klicken innerhalb von Unternehmen auftun. Und das hat tatsächlich dann was mit Führungsverantwortung, Leadership, Reloaded und Co. zu tun, weil ich letztlich als Führungskraft mir darüber absolut bewusst sein muss, dass es diese Silos gibt, dass es Vorurteile gibt, dass es widerlegte, aber auch gelebte Vorurteile gibt und Co. Und da muss ich als Führungskraft halt gegensteuern, beziehungsweise das gar nicht aufkommen lassen. Dieses Vorurteile abbauen, Verständnis schaffen und Co., das liegt in den Teams ja, aber die Initialzündung muss dann schon von den Vorgesetzten kommen. Und das sieht man nicht nur im Mittelstand, nicht nur in mittelständischen Unternehmen von diesen Größen, sondern das sieht man auch auf Großkonzernebene und Co. Es gibt überall irgendwo mal einen Generationen-Clash, der sich aber auflösen lässt. Kommunikation, Transparenz und Co.
Ich stelle mir allerdings den Anfang dieser Kommunikation sehr schwer vor. Vielleicht sogar, vor allem, wenn die Fronten schon so ein bisschen verhärtet sind. Also ich stelle mir ein Unternehmen vor, da möchte ich über die Gen Z sensibilisieren, wie wir es vorhin mal angesprochen hatten, die Gen Z, Verständnis für die Gen Z schaffen. Jetzt komme ich da um die Ecke und sage, hör mal, du musst dich jetzt mit der Gen Z oder ich möchte, dass du dich mit der Gen Z beschäftigst. Die Mitarbeitenden haben folgende Bedürfnisse, bitte schau, dass du die ein bisschen berücksichtigst. Da könnte auch schnell die Haltung entstehen, ja, darum hat sich bei mir auch niemand gekümmert damals. Also wie erreiche ich einen Punkt, dass überhaupt die Bereitschaft da ist, in meiner Belegschaft diese Sensibilisierung einzuhalten und zu schaffen?
Absolut sensibler Punkt und auch Wunderpunkt. Genau das erlebt man nämlich, wenn so ein Brainwash verabreicht wird. Ne? Das Wort Brainwash hatte ich vorhin schon mal erwähnt. Thema ist, es ist nicht wahnsinnig psychologisch, menschlich clever zu sagen, okay, die Generation Z steht vor der Tür, wir müssen uns jetzt alles wappnen und du musst jetzt nachsitzen, du älterer Mitarbeiter, damit du deren Wünsche erfüllst. Also, dass das nicht funktioniert und dass das natürlich auf Reaktanz und Unverständnis trifft, mehr als nachvollziehbar, supermenschlich. Deswegen, wie es normalerweise geschmeidiger, charmanter machbar ist, ist definitiv das Thema, dass man eben nicht diese Brainwash-Trainings etc. macht, sondern im Kleinen homöopathisch anfängt. Dass man Tools nimmt, die auch so in Richtung Generationenmix, in Richtung Generationenverständnis gehen, wo man wirklich sagt, okay, wir machen jetzt zum Beispiel mal Mentoring-Programme, wo nicht Gruppen aufeinander prallen, sondern einfach mal ein Senior-Expert mit einem Junior-Expert. Mhm. Und das sind dann so kleine Keimzellen. Und dann gibt's noch so ein Mentorpaar, noch mal ein Mentorpaar und Mentorpaar, die meistens fruchten, die meistens funktionieren und es spricht sich rum. Das heißt, man sieht, ach, da arbeitet der Detlef mit dem Yannick oder die, was weiß ich, Barbara mit der Laura, ja, Senior- und Junior-Namen jetzt sehr prototypisch. Und es funktioniert, das harmoniert, da kam was Gescheites bei raus. Ja. Ach, die Generation Z ist ja doch nicht so doof. Und die Jungen denken dann, ach, mit den Alten kann man doch was anfangen. Ja, also meistens ist das so in kleineren, homöopathischen, aber strategischen Schritten sehr, sehr gut. Und dafür ist so Mentoring oder auch Reverse Mentoring, bin ich ein super Fan von, super, super Schritte dafür.
Reverse Mentoring müsstest du, glaube ich, mal kurz erläutern. Wie funktioniert das dann genau?
Mache ich sehr gerne, habe ich ja nicht ohne Grund. Ich brenne für dieses Thema, deswegen gerne. um Generationen zusammenzubringen oder gerade auch, nehmen wir mal die in Anführungszeichen Fronten, Babyboomer und Generation Z, ist das Mentoring gut. Das heißt, ganz klassisch, erfahrenere, ältere MitarbeiterInnen erklären Jüngeren, wie es läuft, wie es geht, was nicht läuft, was nicht geht und teilen ihr Wissen. Reverse Mentoring, und wie gesagt, das mache ich selber auch, geht so, du hast als Senior Expert Mentees, ein oder mehrere, und teils mit denen dein Wissen, hörst dir aber auch deren Meinung an und lässt dir auch mal sagen von denen, was die gut können, was du vielleicht als Senior-Expert noch nicht kannst, noch gar nicht mitbekommen hast, noch nicht so drauf hast und Co. Das heißt, es ist ein Geben und Nehmen von jung zu alt und von älter zu jünger. Wunderbar.
Wenn das jetzt funktioniert, dieses Mentoring fruchtet, wir spinnen das Gedankenexperiment weiter, Generationen arbeiten wunderbar im Unternehmen, vereint zusammen. Was passiert dann mit einem mittelständischen Unternehmen?
Wahrscheinlich relativ viel Dynamik, Umbrüche. Ich möchte nicht sagen Disruption, aber es bleibt nicht unbedingt alles beim Alten. Und das ist toll, aber natürlich für viele auch verwirrend, irritierend. Und nicht jeder steht auf Neues und schon gar nicht auf Disruption. Ne?
Das wollte ich gerade sagen, das klingt fast ein bisschen beängstigend.
Genau, dann sind wir wieder beim Wort Befürchtung und Co. Das heißt, das muss natürlich auch durch Change Management, durch HR, Leadership-Maßnahmen und Co. begleitet werden, weil wir hatten es ja vorhin gesagt, also es gibt genügend Studien dazu, dass Generation Mix, alt und jung zusammen, Expertise und Frischdenke zusammen, Innovationspotenzial stärken, Problemlösungskompetenz stärken und Co. Wunderbar. Das heißt aber auch daraus, entwickelt sich was. Das heißt, da werden wahrscheinlich Teams umstrukturiert, Prozesse geändert und Co. Auch toll für das Unternehmen. Aber nicht jeder Mitarbeiter, nicht jeder Mitarbeiterin ist dafür bereit. Einige sehen vielleicht den Sinn nicht dahinter. Andere sagen vielleicht, oh, das verängstigt mich. Vielleicht bin ich dann, jetzt kommt auch noch KI um die Ecke, vielleicht bin ich überflüssig bei diesen ganzen Umstrukturierungen. Ich hätte gern, dass alles so bleibt, wie es ist. Weil ist doch gut so, uns geht's doch gut. Das heißt, das muss begleitet werden durch Change Management und vor allen Dingen begleitet werden dadurch, was hast denn du als einzelner Mitarbeiter davon, als einzelne Mitarbeiterin, wenn sich hier was ändert? What's in it for me? Where's the beef? Immer wirklich nochmal so eine Perspektivenwechsel vornehmen, die Brille von Mitarbeitenden mitnehmen. Die sitzen nicht alle da und sagen, oh, endlich ändert sich was. Es gibt einige, die sagen, ah, da ändert sich was, da habe ich jetzt eigentlich nicht so viel Bock drauf. Oder auch, da habe ich Angst vor, da habe ich echt Befürchtungen.
Was ist denn der gemeinsame Nenner zwischen allen Generationen? Gibt es den überhaupt?
Ja, es gibt ein paar Themen, die zwar der Generation Z zugeschrieben werden, die aber mehr oder weniger nachweislich auch bei den anderen Generationen an Wert gewinnen und jetzt einfach mal einfach auch unter Schlagworten zu verhaften sind. Also einmal nehmen wir das Wort, den Wert oder das Wort Work-Life-Balance. Die Generation Babyboomer und X, wenn man jetzt mit ihnen spricht, die haben die Work-Life-Balance nicht erfunden, aber die haben gerade so retrospektiv schon gemerkt, Ich habe vielleicht manchmal ein bisschen viel gearbeitet. Vielleicht ist mein Privatleben, Familie, Freunde und Co. ein bisschen kurz gekommen. Und deswegen, wenn man jetzt mit Menschen spricht, über 45 und Co., einige verteufeln Work-Life-Balance. Das ist das Ungetüm aus den Hirnen der Generation Z. Aber viele, viele gibt es auch, die einfach sagen, ist ein smarter Gedanke, sollte ich mir jetzt vielleicht in meiner nächsten Lebensphase mal vornehmen. Also Lebensbalance, Lebensqualität neben einem erfüllenden Arbeiten spielt schon für viele Generationen mittlerweile eine Rolle. Erfüllendes Arbeiten ist auch so ein Thema. Purpose, Sinnhaftigkeit von Arbeit, wird auch der Generation Z zugeschrieben. Es macht einfach den meisten Menschen mehr Spaß, einer Arbeit nachzugehen, wo man sagt, ich weiß, wofür das gut ist. Nicht nur für Gehalt, sondern das bringt auch was, das bewegt was, das macht Menschen glücklich, was auch immer. Also dieses Thema Sinnhaftigkeit ist auch etwas, was viele mittlerweile eint. Und dann kommen wir aber auch zu einem harten Thema Gehalt. Und das ist etwas, was ich unbedingt gerne noch erwähnen möchte, auch in Richtung Generation Z. Die Generation Z ist sehr engagiert, sehr motiviert, will Purpose, Sinnhaftigkeit im Job und Co. Und dann denken einige Arbeitgeber, na ja, wenn das so eine Gutmenschen-Fraktion ist, die Generation Z, ich benutze jetzt extra den Begriff, dann wird denen Geld nicht so wichtig sein. Mhm. Doch Geld ist denen wichtig, weil um gutes Work-Life zu haben, brauche ich halt auch Geld. Ja. Ich muss eine Wohnung finanzieren, ich will mein eventuell Instagram-Leben finanzieren, ich will meinen Hobbys frönen und so weiter. Und dementsprechend ist Gehalt, ein gutes Gehalt und auch gute Gehaltssteigerungen sehr, sehr wichtig für die Generation Z und für die anderen Generationen auch in Richtung Karriere, Status, Symbole ohnehin.
Das sind ja eigentlich durchweg positive Ansätze und Werte, die dadurch die den gemeinsamen Nenner bilden. Also es ist jetzt nichts dabei, wo ich jetzt sage, außer vielleicht das Gehalt für manche Arbeitgeber, dass es für Arbeitnehmende schlecht wäre oder es ist die vereinen sich in etwas Schlechtem.
Es ist eine gewisse Anspruchshaltung, ja, die aber absolut legitim ist, ne, weil Arbeitgeber, ArbeitnehmerInnen, das sollte ein Give and Take und Win-Win sein und dementsprechend die Ansprüche, die sie stellen, die ArbeitnehmerInnen von heute, generationenübergreifend, ist definitiv ein Thema. Work-Life-Balance ist absolut menschlich legitim und kommt natürlich auch dem Arbeitgeber irgendwann zugute, ja, weil ich einfach zufriedene, gesunde, psychisch, physisch gesunde MitarbeiterInnen habe, super. Dann das Thema Sinnhaftigkeit. Ich kann doch froh sein, wenn ich ArbeitnehmerInnen habe, die sagen, ey, ich weiß, warum ich hier jeden Tag von Montag bis Freitag ins Büro komme oder Homeoffice mache oder was auch immer. Ich bewege was mit meinem Arbeitgeber. Und das Thema Geld, ja, ist vielleicht nicht ganz so funny für die Arbeitgeber, aber mehr als legitim, weil Leben kostet.
Maike, ich danke dir für ganz viele Einblicke. Wir sind, glaube ich, alle ein bisschen schlauer geworden heute und vor allem vielleicht auch, was wir uns ja am Anfang erhofft hatten, ein bisschen verständnisvoller für andere Generationen.
Absolut. Verständnis schaffen, Schlüssel zu allem.
Das war Dr. Maike Terstiege im Impulsgeber Mittelstand Podcast. Wenn ihr euch zukunftsfähig aufstellen wollt, dann hilft nicht nur der richtige Umgang mit der Gen Z, sondern auch eine intelligente und moderne Unternehmensstruktur. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, dann solltet ihr nicht nur diesen Podcast abonnieren, sondern auch HaufeX360 bei Instagram folgen. Dort gibt's weitere spannende Einblicke zum Mittelstand der Zukunft. Wir hören uns in einem Monat wieder. Bis dahin, macht's gut und bleibt neugierig.